So, meine Damen und Herren, guten Morgen oder guten Tag. Ich will, bevor ich jetzt weitermache im Programm, eine kleine Sache ankündigen, die ja auch aushängt. In dem Kolloquium Theorie und Philosophie der Politik, das ich leite, haben wir heute Abend einen Gast und der Vortrag ist öffentlich. Ich will also alle einladen zu kommen, die das interessiert. Wir werden Terry Pinkard, einen der weltweit führenden Hegel-Forscher aus Amerika, zu Gast haben, der zurzeit als Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin weilt. Der Vortrag wird sein um 18.15 Uhr im Hörsaal B in der Innenstraße 21, also in dem kleineren Hörsaal im Erdgeschoss. Jetzt aber zum Thema zurück. Ich hatte im Wesentlichen die letzte Vorlesung damit zugebracht, etwas über die Herrschaftsgerechtigkeit zu sagen. Und dabei hat mich die Frage interessiert, ob die Beziehung zwischen Herrschenden und Beherrschten eine für die sogenannte besondere Gerechtigkeit erhebliche Beziehungsform ist, die also einer eigenen gerechten Regelung bedarf. Und Aristoteles hat dieses Verhältnis nicht eigens reflektiert. Und nun hatte ich in dem Bereich der Herrschaftsgerechtigkeit zunächst zwischen einem gleichsam offiziellen und einem inoffiziellen Verständnis von Herrschaft unterschieden. In dem offiziellen Verständnis ist Herrschaft, grob gesprochen, bezogen auf Staat-Bürger-Beziehungen. In einem inoffiziellen Verständnis kann Herrschaft alle möglichen faktischen Fähigkeiten einbeziehen, soziale Beziehungen und damit auch Verteilungsverhältnisse zum eigenen Vorteil bestimmen zu gestalten. Und ein Beispiel für dieses erweiterte, auf inoffizielle Beziehungen sich erstreckende Herrschaftsverständnis bildet die Ausbeutungstheorie der Marxisten. Und für diese Ausbeutungstheorie hatte ich nun zu zeigen versucht, dass sie, wenn man sie als eine Frage ungerechter Herrschaft betrachtet, dass dafür ein besonderes Verteilungsverhältnis das Entscheidende ist. Nämlich das Verhältnis des Zugangs zu den Produktionsmitteln oder zu den sachlichen Bedingungen gesellschaftlicher Arbeit. Meine Behauptung war also, es ist nur scheinbar so, dass Marxisten mit der Ausbeutung ein grundlegendes ungerechtes Verhältnis erkannt hätten, das gegen einen von mir behaupteten Vorrang verteilender Gerechtigkeit spricht. Ausbeutung ist nämlich nur möglich, weil von vornherein der Zugang zu den Produktionsmitteln in kapitalistisch wirtschaftenden Gesellschaften grob ungleich verteilt ist. In diesem Sinne meine ich also, man kann die Auffassung verteidigen, dass die verteilende Gerechtigkeit den Primat hat unter den verschiedenen Arten der besonderen Gerechtigkeit. Zunächst müssen Güter gerecht verteilt werden, dann können andere Fragen der Gerechtigkeit, etwa der gerechte Tausch, eine Rolle spielen. Und Ausbeutung ist eine Verletzung von Normen des gerechten Tausches. Also Ausbeutung ist in diesem Sinn nicht das Primäre. Was nun die These angeht, dass Ausbeutungsverhältnisse beruhend auf ungleichem Zugang zu den Produktionsmitteln ein Herrschaftsverhältnis bilden, kann man sich das so verständlich machen. Wer einmal über das grundlegende Gut des Zugangs zu den Produktionsmitteln verfügt, kann sich damit einseitig aneignen, was andere kooperativ erwirtschaftet, erarbeitet haben. Das ist, grob gesagt, ja das, was in der marxistischen Konzeption Ausbeutung heißt. Wer also über die großen Produktionsmittel verfügt, kann die sozialen Beziehungen in der Wirtschaftssphäre zu seinen eigenen Gunsten systematisch beeinflussen. Und man kann nun als ein informelles Herrschaftsverhältnis genau ein Verhältnis einseitiger Beeinflussung sozialer Beziehungen zum eigenen Vorteil verstehen. Das bedeutet in der marxistischen Sprache wiederum gesprochen, dass wer über die großen Produktionsmittel verfügt, über die Ausbeutung der Arbeitskraft anderer Möglichkeiten der Akkumulation, der immer weitergehenden Anhäufung der maßgeblichen wirtschaftlichen Einflussmittel besitzt. Und dann tritt eben etwas in Kraft, was man etwas salopp das Gesetz des Wer hat, dem wird gegeben nennen könnte. Und nun könnte man sagen, dieses sogenannte Gesetz, wer hat, dem wird gegeben. Also wer über maßgebliche Vorteile verfügt, hat systematisch bessere Möglichkeiten, weitere Vorteile dieser Art zu erlangen. Dass das auch sehr viel breiter im gesellschaftlichen Leben wirksam ist, als nur beschränkt auf die Arbeitssphäre. Dann ist man etwa bei dem Lebensthema des Herrschaftssoziologen Pierre Bourdieu, der ja versucht hat, auch für andere gesellschaftliche Güter oder Machtmittel, zum Beispiel kulturelles Ansehen oder die Fähigkeit, soziale Beziehungen für sich auszunutzen, zu zeigen versucht hat, dass eben derjenige, der einmal in einer günstigeren Position in einer dieser Hinsichten ist, dann auch diese Position zu seinen eigenen Gunsten immer weiter ausbauen kann. Auch das ist also, wenn man will, ein Vorgang der Akkumulation. Und deswegen spricht Bourdieu auch in einer bildhaften Verallgemeinerung des Marx'schen Gedankens von Kapital, wenn er etwa Titel oder wissenschaftliches Ansehen oder politischen Einfluss oder so etwas meint. Gut, die Konsequenz aus all dem ist eine zweifache. Erstens, man kann an dem systematischen Vorrang der verteilenden Gerechtigkeit festhalten, muss dann aber unterscheiden zwischen der Verteilung grundlegender Güter und der Verteilung eher nachgeordneter Güter. Grundlegend sind solche Güter, von deren Verteilung die Chance abhängt, andere Güter nach eigenen Vorstellungen zu verteilen. Also zu definieren, wer was in welcher Weise erhält. Und solche grundlegenden Güter können eben Herrschaftspositionen im politischen System oder Staat sein. Solche grundlegenden Güter können aber auch, wenn wir Marx und Bourdieu und anderen folgen, eben gesellschaftliche, also bloß faktisch eingespielte Machtpositionen sein, zum Beispiel der Zugang zu den Produktionsmitteln. Und damit hängt zweitens zusammen, dass eine Theorie gerechter Verteilung unvollständig bleibt, solange sie nicht auch eine Theorie gerechter gesellschaftlicher Beziehungen umfasst. Denn Ausbeutungsverhältnisse bestehen ja darin, dass gesellschaftliche Beziehungen zwischen Anbietern und Nachfragern, zwischen denen die Leistungen erbringen und denen, die sie abschöpfen, systematisch verzerrt sind zu Lasten der Leistungserbringer. Also kann man sagen, zu der Frage der Verteilung grundlegender Güter, zur Frage der Verteilung solcher Güter, von denen die Möglichkeit, die Verteilung anderer Güter zu bestimmen, abhängt, gehört auch die Frage der Gestaltung sozialer Beziehungen zum eigenen Vorteil. Ausbeutung eben wäre ein solches zum Vorteil der Ausbeuter funktionierendes Beziehungsverhältnis. Und nur wenn man diese gewissermaßen herrschaftssoziologisch vertiefte Konzeption verteilender Gerechtigkeit im Auge hat, kann man meines Erachtens die These verteidigen, die ich verteidigen will, dass nämlich die verteilende Gerechtigkeit unter den besonderen Arten der Gerechtigkeit die erste und wichtigste ist. Das hat nun für den Fortgang der Vorlesung die Folge, dass ich mich jetzt vor allem in erster Linie auf Fragen der Verteilung konzentrieren will. Und ich hatte damit angefangen, indem ich folgende Frage stellte. Ist die Vorstellung, dass unter den Arten der Verteilung die Gleichverteilung moralisch erheblicher Güter irgendwie die nächstliegende ist? Ist diese Vorstellung von einer gewissermaßen natürlichen Ausgangsverteilung in einer gleichen Form irgendwie begründet in der Logik, nach der wir nach der Gerechtigkeit von Verteilungen überhaupt fragen? Also kann man schon durch ein formales Verständnis verteilender Gerechtigkeit erkennen, dass die Gleichverteilung nicht einfach irgendeine mögliche Verteilung neben anderen ist, sondern eine systematisch primäre. Sodass also in einem gewissen Sinne immer nur die ungleiche Verteilung und nie die gleiche Verteilung einer Rechtfertigung bedarf. Das ist die Frage nach dem Vorrang oder in einem anderen, etwa von Stefan Gosepat gebrauchten Wort, nach der Präsumption der Gleichheit. Gemeint ist, dass Gleichheit in diesem Verständnis eine Art Ausgangs- und Rückfallposition in strittigen Fragen der Verteilung bildet. Also wenn Sie sich unsicher sind, ob irgendwelche für alle akzeptablen Gründe für ungleiche Verteilung sprechen, zum Beispiel Gründe wie ungleicher Bedarf, wer ist bedürftiger, ungleicher Beitrag, wer hat mehr geleistet, damit etwas Verteilbares überhaupt in Umlauf kommt, oder ungleiche erworbene Ansprüche, wer hat welche Rechtstitel, wem wurde was versprochen. Wenn Sie sich in solchen Hinsichten unsicher sind, dann können Sie der These vom Vorrang der Gleichverteilung zufolge automatisch auf die Position der gleichen Verteilung zurückgehen und sind dann gewissermaßen auf der sicheren Seite. Und es ist eine der am heftigsten umstrittenen Fragen in der systematischen Gerechtigkeitstheorie, ob es einen solchen Vorrang der Gleichverteilung in einem zunächst logischen oder formalen Sinne gibt. Und ich will Ihnen jetzt noch einmal ein paar Überlegungen vorstellen, die für diese These eines Vorrangs der Gleichverteilung sprechen. Ich finde also, die These lässt sich verteidigen. Und das Beispiel, das ich gewählt hatte, um das zu veranschaulichen, war bewusst ein sehr simples Beispiel. Simple Beispiele haben den methodischen Vorzug, dass man an ihnen das erkennen kann, und zwar besonders deutlich, was einem für eine bestimmte Beweisführung wesentlich ist. Und dann kann man das Beispiel nachher komplizierter machen und sehen, ob sich dann für das Beweisziel etwas ändert. Also ich will jetzt mit dem Beispiel, das ich gebracht hatte, nämlich dem eines zu verteilenden Kuchens, nicht sagen, dass das sozusagen ein Musterfall für Grundprobleme verteilender Gerechtigkeit wäre. Ich will nur sagen, mit solchen einfachen Beispielen kann man sich zunächst gut klar machen, was für eine Behauptung wie die vom Vorrang der Gleichverteilung spricht. Das, glaube ich, kann man auf die Weise tatsächlich zeigen, bei allen Einwänden gegen das Kuchenbeispiel und ähnliche Beispiele, die ich noch erwähnen will. Also nochmal zur Erinnerung, eine Mutter oder ein Vater oder wer auch immer will einen Kuchen unter drei Kindern gerecht verteilen. Jedes Kind kann einen Grund für eine ungleiche Verteilung zu seinen Gunsten vorbringen, wobei wir annehmen, jedes Kind will möglichst viel vom Kuchen haben. Das erste Kind hat besonders viel beim Backen geholfen, das zweite Kind ist besonders hungrig, das dritte Kind kann sich auf ein Versprechen berufen, das die Mutter ihm gestern gegeben hat. Du kriegst morgen, wenn wir einen neuen Kuchen gebacken haben, ein besonders großes Stück. Bedürfnis, Beitrag oder Leistung und erworbene Ansprüche sind jeweils mögliche Gründe für die Rechtfertigung ungleicher Verteilung. Nun könnte es sein, dass keiner dieser Gründe greift, keiner mag einschlägig sein in unserem Fall, oder dass sie einander aufheben. Wir bräuchten ja sozusagen Gewichtungsregeln, um im Konfliktfall zu sagen, welcher Grund sticht. Und jetzt ist einfach die Annahme, in so einem Fall werden wir automatisch auf die Position der Gleichverteilung zurückgeworfen. Sie ist dann automatisch die gerechte. Und das kann man sich nun so vorstellen, dass eben die Gleichverteilung nicht einfach eine Art der Verteilung neben anderen ist, die eben irgendwie einer ganz speziellen Rechtfertigung bedarf, so wie zum Beispiel eine Verteilung nach Beitrag einer besonderen Rechtfertigung bedarf oder eine besondere Rechtfertigung ist, sondern die Gleichverteilung ist irgendwie systematisch privilegiert. Die Begründung für gleiche Verteilung besteht einfach darin, dass keine für alle akzeptablen und einsichtigen Gründe für eine ungleiche Verteilung gefunden werden können. Das ist mit anderen Worten die Präsumption der Gleichheit. Und jetzt hatte letzte Woche schon ein Kommilitone einen Vorschlag gemacht, wie man sich das vorstellen kann, indem man einfach das Verteilungsszenario modifiziert. Also die Vorstellung war jetzt, die Mutter ist selber Verteilungspartei und sie ist zugleich Verteilungsagentin. Die Mutter will selbst, angenommen, ein möglichst großes Stück vom Kuchen und sie soll diesen Kuchen und will ihn auch möglichst gerecht unter allen verteilen. Was ist hier die Lösung? Und die Lösung, die üblicherweise dann vorgeschlagen wird, ist eine prozedurale, eine rein verfahrensbezogene. Man nimmt an, wenn derjenige, der verteilt, das letzte Stück kriegt, dann wird das bei den Bedingungen, die ich aufgezählt hatte, für eine gleiche Verteilung sorgen. Warum? Weil die Mutter ein Interesse an einem möglichst großen Stück hat. Und ein möglichst großes Stück für sie ist nur drin, wenn sie den Kuchen gleich verteilt. Denn wenn sie ihn ungleich verteilt, dann wird irgendein Kind mehr bekommen und sie wird entsprechend weniger bekommen. Also scheint es so zu sein, dass, und das ist ja nichts anderes als eine Veranschaulichung der Idee der Unparteilichkeit, bei unparteilicher Verteilung in einem gewissen Sinn die Gleichverteilung die natürliche Lösung ist. Um das ein bisschen abstrakter jetzt zu erläutern, also das ist jetzt ein Vorschlag, wie man das verstehen kann. Ich muss zu dem Zweck jetzt übrigens ein paar wenige Worte wenigstens sagen darüber, was ich hier mit Unparteilichkeit oder auch mit einer moralisch gerechtfertigten Verteilung überhaupt meine. Stellen Sie sich vor, die Kinder oder alle an unserem Verteilungsszenario Beteiligten haben genau zwei Alternativen. Alternative 1, sie fechten aus, wer welches Stück vom Kuchen bekommen kann. Sie testen, wer der Stärkere ist. Möglichkeit 2, sie verzichten darauf, herauszufinden, wer der Stärkere ist. Sie suchen nach Gründen für eine Verteilung des Kuchens, die jeder von ihnen akzeptieren kann, wenn er oder sie davon absieht, wie stark er ist. Und mir scheint es nun sehr naheliegend, eine moralische Lösung gleichzusetzen mit dieser zweiten Art von Lösung. In diesem Verständnis also, dass ich bis jetzt stillschweigend habe mitlaufen lassen und dass ich jetzt ein bisschen ans Licht bringen will, in diesem Verständnis sind moralische Lösungen gekennzeichnet durch das Absehen von einem Rekurs auf Kräfteverhältnisse. Und das kann man nun auch so ausdrücken, eine moralische Lösung für einen zum Beispiel Verteilungskonflikt zeichnet aus, dass alle Beteiligten sich um eine von Willkür freie Regelung der Verteilungsfrage bemühen. Und willkürlich wäre eben, wenn man die Kräfte sprechen lässt. Oder wenn man sagt, der Beliebtere bekommt mehr und der weniger Beliebte geht leer aus, unabhängig davon, ob für seine Ansprüche sachliche Gesichtspunkte sprechen. Das ist jetzt eine sehr verkürzte Erläuterung dessen, was ich unter einer moralischen Lösung verstehe, aber sie mag zum Verständnis meiner jetzigen Überlegung hinlangen. Also moralische Lösungen sind solche Lösungen, die ein funktionales Äquivalent zu der Möglichkeit darstellen, durch Kräfteverhältnisse zu klären, wer was kriegt. Und das bedeutet nun, ein moralischer Anspruch ist ein Anspruch, den jemand unabhängig davon erheben kann, an welcher besonderen Stelle zum Beispiel im gesellschaftlichen Kräftefeld er oder sie steht. Und das meine ich mit einer willkürfreien Rechtfertigung. Alle Beteiligten müssen sich fragen, welcher Lösung zum Beispiel für einen Verteilungskonflikt Sie zustimmen können, wenn keine Rolle spielen darf, wie gut Ihre Möglichkeiten sind, durch Zwangsmittel oder Drohung oder Täuschung, Betrug, Hinterlist und dergleichen, für sich ein besonderes gutes Ergebnis zu erzielen. Alle Beteiligten, denn derjenige, der von einer solchen Begründung ausgenommen wäre, für den wäre die Lösung automatisch nur als eine Zwangslösung denkbar. Von einer moralischen Lösung erwarten wir aber, dass alle Beteiligten sich aus ihnen gleichsam ein Gewissen machen. Wenn ich sage, ich meine, etwas ist moralisch gerechtfertigt, erwarte ich von einem beliebigen anderen, dass er diese Auffassung in sein Gewissen aufnimmt und sich dann von innen heraus motiviert fühlt, sie zu beachten. Die Möglichkeit der Gewissensbildung und damit auch die Möglichkeit, sich zu empören oder im eigenen Versagensfall Schuld zu empfinden, ist für die spezifisch moralischen Einstellungen konstitutiv. Wir machen uns aber kein Gewissen daraus, dass wir die Schwächeren sind oder die Stärkeren. Das sind einfach Fakten und auf diese Fakten kann man sich, wenn man will, beziehen. Man kann dann sagen, ich fechte aus und stelle fest, was ich auf diese Weise bekommen kann und dann habe ich Glück oder Pech, je nachdem, auf welcher Seite ich stehe. Und moralische Lösungen sind eben eine grundlegende Alternative dazu. So, wenn das ungefähr so akzeptabel ist, dann kann man jetzt zurückkehren zu dem Kuchenbeispiel und fragen, wie sähe eine unabhängig von allen Kräfteverhältnissen für alle Beteiligten akzeptable Lösung für eine solche Verteilungsfrage aus? Und jetzt kann man die Frage so stellen, was würde ein beliebiger unter den Parteien in unserem Kuchenbeispiel? Also jemand ganz unabhängig davon, an welcher speziellen Stelle er steht. Was würde ein beliebiger unter diesen Parteien für eine Verteilung bevorzugen? Eine Verteilung, die unabhängig von allen Kräfteverhältnissen gerechtfertigt ist. Und meine Behauptung ist nun, in einem Beispiel, wie ich es konstruiert habe, in dem Kuchenbeispiel nämlich, ist die beste Resultante für einen beliebigen die gleiche Verteilung. Ein Beliebiger kann maximal ein gleich großes Stück bekommen wie alle anderen. Das wäre also in geraffter Form die Begründung, die ich für diese Intuition eines systematischen Vorrangs der Gleichverteilung anzubieten habe. Warum ist das so? Nun, wir können uns natürlich vorstellen, irgendjemand bekommt ein größeres Stück. Dann aber ist in unserem Kuchenbeispiel automatisch gewährleistet, dass wenigstens eine Partei ein kleineres Stück bekommt, als sie bei gleicher Verteilung bekommen würde. Man kann also nicht mehr sagen, dass ein Beliebiger ein gleich großes Stück kriegt. Also wäre eben die Behauptung, wir haben sozusagen als Ausgangsproblem eine gleiche Verteilung des Wunsches nach möglichst großen Kuchenstücken. Das ist ein bloßes Faktum. Das hat mit Moral, mit Normen noch gar nichts zu tun. Alle wollen faktisch ein möglichst großes Stück haben. Und nun fragen Sie sich, was unter dieser Voraussetzung für einen beliebigen die akzeptable Verteilungslösung ist. Und die Antwort ist, ein Beliebiger bekommt genau dann das für ihn größtmögliche Stück, wenn alle das Gleiche kriegen. Und das ist der Grund dafür, warum uns intuitiv die gleiche Verteilung, die gerechte Ausgangsposition zu sein scheint, mit der Konsequenz, dass Probleme der Gerechtigkeit immer Probleme der Rechtfertigung von ungleicher Verteilung und nicht Probleme der Rechtfertigung von gleicher Verteilung sind. Okay, haben Sie dazu Nachfragen oder Anmerkungen? Naja, das ist jetzt wiederum einfach aus Gründen modellhafter Vereinfachung. Also das ist der einfachste Fall. Wir sehen mal davon ab, dass jemand zum Beispiel altruistisch gesinnt ist und sagt, ich verzichte freiwillig. Einfach deshalb, weil wenn jemand das tut, sich dann das Verteilungsproblem an dieser Stelle ja entschärft. Ich will aber sozusagen das Verteilungsproblem zunächst als Problem in ganzer Schärfe hinstellen und dann sehen, was folgt. Der andere Punkt ist natürlich wieder, wenn jemand moralisch urteilt, dann wird er vielleicht zu der Einsicht gezwungen sein, der Bedürftigere soll ein größeres Stück kriegen. Ja? Das ist dann aber wieder die Rechtfertigung, von der gleichen Verteilung abzuweichen. Meine Frage ist, was ist sozusagen die natürliche Lösung, wenn wir uns über solche Gründe von Gleichverteilung abzuweichen nicht einig werden können? Und dann ist meine Behauptung, ist das die gleiche Verteilung? Also das hat einfach sozusagen modelllogische Gründe, warum ich hier unterstelle, dass alle gleichsam gierig sind. Wenn ich Altruismus einfüge, dann ist eine Partei gewissermaßen nicht mehr Teil des Problems. Okay, wenn das zu meiner Verwunderung erstmal so von Ihnen allen geschluckt wird, dann will ich jetzt etwas machen, was viele gegen solche Kuchenbeispiele ohnehin immer anmahnen. Ich will nämlich das Beispiel mit ein paar Komplikationen versehen, die es vielleicht näher an die Welt der wirklichen Verteilungsprobleme heranrücken. Und da ist jetzt die erste Sache, die man bemerken muss, spieltheoretisch gesprochen, das, was ich jetzt konstruiert habe, ein Musterfall eines sogenannten Nullsummenspiels ist. Der Kuchen ist da, damit ist definiert, vorher festgelegt, wer was maximal verteilt werden kann. Und wenn der Kuchen verteilt ist und verzehrt ist, ist er weg. Für sich betrachtet ist es also einfach so, genau das, was jemand bei der Verteilung und dem Verzehr des Kuchens gewinnt, muss irgendein anderer an anderer Stelle verlieren. Und genau das nennt man ein Nullsummenspiel. Nun sind aber nicht alle Verteilungsprobleme auf Nullsummenspiele gegründet. Und jetzt kommt der Gedanke ins Spiel, dass wir uns eine produktive Wirtschaft oder einen produktiven Zusammenhang vorstellen können, in dem Herstellung und Verbrauch so organisiert sind, dass sie ein sogenanntes Positivsummenspiel bilden. Ein Positivsummenspiel ist wiederum formal dadurch gekennzeichnet, dass jemand etwas bekommen kann, ohne dass jemand an einer anderen Stelle gleich viel verliert oder aufgeben muss. Ein Positivsummenspiel eröffnet sogar die Möglichkeit, dass alle Beteiligten etwas gewinnen, möglicherweise sogar alle in gleichem Maß. Und das kann man sich beispielsweise so vorstellen, dass man jetzt sich nicht mehr vorstellt, dass wir es mit der Verteilung eines Kuchens zu tun haben, der gleich wieder gegessen wird. Sondern nehmen wir an, wir haben es mit dem Verbrauch von Maschinen zu tun. Der Verbrauch von Maschinen ist nichts anderes als Produktion, also der Einsatz der Maschinen in der Herstellung bestimmter Güter. Nehmen wir also an, es sind Maschinen in einer industriellen Bäckerei und was auf diese Weise erzeugt wird, sind industriell gefertigte Kuchen. Ich will jetzt also nicht kulinarisch urteilen, sondern nur zur Veranschaulichung jetzt mal davon sprechen. Man kann Kuchen industriell herstellen. Die Kuchen werden hergestellt, um sie zu verkaufen. Mit dem Erlös können die Unternehmer neue Maschinen kaufen oder die alten ersetzen und sie können vielleicht auch neue Arbeitskräfte sich besorgen. Und die Arbeiterinnen und Arbeiter können mit ihren Löhnen wiederum andere Güter, Kuchen, Autos oder was auch immer, käuflich erwerben. Was man jetzt einfach hat, ist ein verzweigter Zusammenhang von Verbrauch, in erster Linie nämlich dem Verbrauch von Maschinen, und Erzeugung. Und es ist genau ein solcher verzweigter Zusammenhang von Verbrauch und Erzeugung, der die Möglichkeit eines Positivsummenspiels ergibt. Positivsummenspiele sind eben unter Bedingungen produktiver oder auch dynamischer sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen möglich. Und jetzt kann es sein, dass die Annahme, die ich eben zugunsten des Vorrangs der Gleichverteilung genannt hatte, modifiziert werden muss. Die Annahme war ja, in einem Nullsummenspiel kann ein Beliebiger genau dann so viel kriegen wie möglich, wenn jeder gleich viel kriegt. Jetzt kann ich mir aber außerdem noch ausmalen, dass in einem Positivsummenspiel jeder mehr bekommt. Und es kann sein, dass eine faktische Voraussetzung dafür, dass jeder mehr bekommt, als er bei einer gleichen Verteilung bekäme, ist, dass wir eine ungleiche Verteilung erlauben. Warum kann das so sein? Nun, ein typisches Argument zugunsten dieser Möglichkeit sind Anreizgesichtspunkte. Stellen Sie sich vor, Menschen haben unterschiedlich ausgeprägte produktive Kapazitäten. Einige sind aufgrund ihrer natürlichen Ausstattung oder ihrer Ausbildung mit bestimmten Befähigungen gesegnet und der Einsatz dieser Befähigungen eröffnet neue produktive Chancen. Und dann nehmen wir an, diese Leute sagen, okay, aber unsere Fähigkeiten sind besonders begehrt, ergo knapp, und wir wollen einen Knappheitspreis für den Einsatz unserer Fertigkeiten, sonst verwenden wir sie nur für private Zwecke, für persönliche Zwecke. Also könnte man jetzt sagen, solche Personen sind in der Position, einen höheren Grenzertrag für den Einsatz ihrer Fähigkeiten herauszuschlagen. Und solche Anreizargumente, die spielen zum Beispiel dann eine große Rolle in John Rawls Rechtfertigung des sogenannten Unterschiedsprinzips, auf das ich später kommen werde. Solche Anreizargumente können nun dafür sprechen, dass wir bei einer Abweichung von gleicher Verteilung jeden Beliebigen besser stellen, als er bei einer gleichen Verteilung stünde. Ich will es an einem Beispiel, das jetzt vielleicht ein bisschen albern ist, aber was soll's, deutlich machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben sozusagen drei Trampoline. Das eine, also ich hoffe, Sie können das jetzt sehen, wie das aussehen soll. Also das hier, das sollen Trampoline sein. Und jetzt stellen wir uns vor, alle springen gewissermaßen auf dem ersten Trampolin. Das ist der Ausgangsfall. Und sie haben nun die Möglichkeit, sich sozusagen gegenseitig durch das gemeinsame Springen auf ein höheres Niveau zu hieven. Also dadurch, dass alle auf der unteren Ebene, auf dem unteren Trampolin zu springen anfangen können, dann alle auf die nächsthöhere Ebene gelangen. Und jetzt kann es sein, dass gewissermaßen die ungleiche Sprungkraft dazu führt, dass nicht mehr alle auf derselben Ebene sind, sondern einige befinden sich auf Ebene 2 und einige auf Ebene 3. Und das ist also gemeint mit einem Positiv-Summenspiel, bei dem der Möglichkeit nach jetzt die beste für einen beliebigen erreichbare Position über der Position liegt, die man bei Gleichverteilung bekäme. Wenn Sie sich aber jetzt wieder vorstellen, dass stattdessen einige nur dadurch von Ebene 1 über Ebene 2 auf Ebene 3 gelangen können, dass sie einige von Ebene 1 herunterstoßen, also sich gewissermaßen von ihnen wegdrücken und dann hochkommen, dann haben wir wieder unseren Ausgangsfall, dass nämlich das höchste für einen beliebigen erreichbaren Sprungniveau das egalitäre Niveau des ersten Trampolins ist. Und das bedeutet meines Erachtens, dass die Möglichkeit eines Positiv-Summenspiels zwar eine zusätzliche Verteilungsmöglichkeit ist, dass es aber an dem grundsätzlichen Argument zugunsten einer Präsumption der Gleichverteilung gar nichts ändert. Denn allenfalls dann, wenn im Zuge einer Entfaltung produktiver Beziehungen eben ein Beliebiger sich besser stellen kann, als er sich bei einer Gleichverteilung stellen könnte, ist dann eine Abweichung von gleicher Verteilung wiederum unparteiisch unter allen gerechtfertigt. Ansonsten eben nicht. Also das ist eine jetzt könnte man sagen, gut, aber immerhin haben wir mit der Einführung produktiver Beziehungen jetzt gewissermaßen ein angemesseneres Musterbeispiel oder Paradigma von Verteilungsproblemen in einer Gesellschaft als mit dem Kuchenbeispiel. Warum das angemessener ist, wird deutlich, wenn man sieht, was das Kuchenbeispiel so beschränkt macht. Das Kuchenbeispiel ist statisch im Wesentlichen. Der Kuchen wird gebacken, verteilt, verzehrt. Und dann kann das von vorne losgehen oder was immer. Was wir aber in einer real existierenden Gesellschaft mit Verteilungsproblemen doch finden, sind Probleme der möglichst gerechten oder auch fairen Gestaltung dauerhafter Beziehungen. Und wir wollen, dass die Beziehungen so gestaltet werden, dass ein möglichst leistungsfähiges, produktives System gesellschaftlicher Zusammenarbeit Bestand hat oder entsteht. Und nun muss also als eine Grundaufgabe verteilender Gerechtigkeit der Wunsch, ein möglichst leistungsfähiges und dauerhaftes System der Herstellung und des Verbrauchs von Gütern in Einklang gebracht werden mit dem Wunsch einer möglichst gerechten Verteilung dieser Güter. Das ist sicherlich eine angemessenere Neuformulierung des Grundproblems verteilender Gerechtigkeit, als es das statische, Nullsummen-spielartige Beispiel des Kuchens ergibt. Aber es ist eben, wie ich zu zeigen versucht habe, deswegen nicht so, dass wir das grundlegende aus dem Kuchenbeispiel gewonnene Ergebnis deswegen über Bord schmeißen müssen. Und das aus dem Kuchenbeispiel gewonnene grundlegende Ergebnis ist ja eben, dass unter sonst gleichen Umständen die gleiche Verteilung die gerechte ist. Also die Präsumption der Gleichheit gilt. So, bevor ich jetzt hier wiederum einen Schritt weiter mache, die ist auch im Positivsummenspiel da, weil sie... Nein. Die Behauptung ist, mit dem Positivsummenspiel ergibt sich eine zusätzliche Möglichkeit der Rechtfertigung von Gleichverteilung abzuweichen. So. Aber nur unter dieser Bedingung darf abgewichen werden. Und das bedeutet, die Präsumption der Gleichheit hat Bestand. Ja, denn das ist ja die Behauptung. Die Behauptung ist nicht, es muss immer gleich verteilt werden, sondern es muss gleich verteilt werden, es sei denn, Gründe, die jeder unabhängig von seiner besonderen Stellung akzeptieren kann, sprechen für eine Abweichung von Gleichverteilung. Und das und die Möglichkeit des Positivsummenspiels eröffnet die Möglichkeit einer zusätzlichen Begründung für eine solche Abweichung. Ja, ich meine, Sie komplizieren jetzt das Beispiel weiter, indem Sie einen Zeitfaktor einführen. Ne? Und das ist kein so einfaches Problem, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Also bei John Rawls zum Beispiel, auf den ich später systematisch kommen will, ist es eine notorische Nachfrage, wie man denn sozusagen die akzeptable zeitliche Lücke bestimmen soll. Zwischen der bloßen Erwartung, irgendwann wird es auch mir besser gehen, und dem Eintreten der Verbesserung. Ja? Und da es ja so ist, dass ständig Menschen sterben, wird so gut wie immer irgendjemand sozusagen, bevor seine mögliche Positionsverbesserung eingetreten ist, weg sein. Aber wenn man davon mal absieht, wenn man sagt, okay, wir haben es bei Verteilen der Gerechtigkeit in gesellschaftlichen Makrozusammenhängen immer mit gesellschaftlichen Gruppen zu tun, wir müssen verallgemeinern, wir können nicht auf jeden Einzelnen gucken und so, da muss man trotzdem sagen, es ist alles andere als leicht zu determinieren, welche zeitliche Lücke akzeptabel ist. Aber klar scheint, dass Menschen typischerweise ja auch Hoffnung tragende Wesen sind. Also wir bilden Erwartungen aus und sagen, also wenn Sie jetzt studieren, dann können Sie rumjammern und sagen, ich habe wenig Geld. Ich selber habe, als ich studiert habe, in der Bude mit Außenklo und Kohleofen gehaust. Das ist Ihnen hoffentlich mittlerweile allen erspart. Aber natürlich kann ich deswegen nicht sagen, ich gehörte zum Prekariat. Ich war einer der Verdammten dieser Erde, weil ich ja damit mir sozusagen eine besonders günstige Position auf dem Trampolin verschafft habe. Ja. Also in diesem Sinn ist es richtig, dass man einen dynamischen Faktor einführt. Aber ihn im Einzelnen dingfest zu machen, ist ausgesprochen kompliziert und strittig. Naja, es ist denkbar. Ich meine, in gewissem Sinne berühren Sie jetzt die Frage nach der Möglichkeit eines zum Beispiel allgemein akzeptablen Kapitalismus, ist salopp gesagt. Ja? Eine kapitalistische Ökonomie beruht auf der Möglichkeit der Akkumulation. Man kann diese Möglichkeit mit mehr oder weniger staatlichem Zwang unterbinden. Und jetzt kann man fragen, ob es kapitalistische Ökonomien gibt, die aufgrund ihrer überlegenen Produktivität selbst die schlechtest Gestellten besser stellen, als es eine nicht-kapitalistische Ökonomie tut. Und das ist nun, wenn man, sagen wir mal, Schweden mit Nordkorea oder die Schweiz mit Kuba vergleicht, wenigstens keine vollkommen weltfremde Vorstellung. Ja, also es ist möglich, dass das so ist. Ich denke das letztlich auch. Und was Sie jetzt sagen, Sie haben ja sozusagen die Kunst, immer vorzugreifen mit, mit scharfsinnigen Fragen, aber das ist ja völlig legitim. Was Sie jetzt sagen, ist beispielsweise ein Einwand, den der Philosoph Jerry Cohen gegen John Rawls Rechtfertigung des Differenzprinzips vorgebracht hat. Ja. Das greift jetzt wirklich ein bisschen vor, aber in der Tat ist im Kern Cohens Argument das, was Sie jetzt bringen, nämlich dass man natürlich sich vorstellen kann, dass man zum Beispiel eine besonders produktive Gruppe hat, die nur, wenn sie den Grenznutzen des Einsatzes ihrer Fähigkeiten bekommt, die Fähigkeiten auch einsetzt. Und das könnte man jetzt sagen, ist gerade wieder keine moralische Einstellung, sondern es ist das Ausnutzen eines Kräfteverhältnisses. Das sehe ich auch so. Aber es ist Kennzeichen etwa für die Rawlsche Theorie, dass sie eine solche pragmatische Konzession macht. Und dass sie diese pragmatische Konzession nicht klar von genuinen Gerechtigkeitsgesichtspunkten abgrenzt. Das ist, wenn Sie so wollen, der allgemeine Grund dafür, warum ich Ihnen hier in einiger Ausführlichkeit solche begrifflichen Turnübungen vorführe. Weil ich denke, dass in der von Rawls eingeleiteten neuen Runde der Gerechtigkeitstheorie solche begrifflichen Überlegungen zu kurz kommen. Und wir gut daran tun, diese begrifflichen Überlegungen als eine Art Folie zu verstehen, auf dem dann verständlich werden mag, was Geltungsansprüche der Gerechtigkeit ausmacht. Aber ich stimme Ihnen im Ergebnis da völlig zu. Na, ich gehe in dem Gedanken davon aus, dass zur Moral immer zweierlei gehört. Erstens etwas, was nicht selber moralisch sein muss, nämlich dass wir bestimmte Interessen haben. Und ich habe die Interessen jetzt der Einfachheit halber als das Begehren eines möglichst großen Stücks Kuchen bestimmt. Das ist nichts Moralisches. Und jetzt kann man natürlich als Logiker argumentieren, aus etwas, das nicht selber schon moralisch gehaltvoll ist, kann keine moralisch gehaltvolle Konklusion kommen. Also irgendwo muss eine zusätzliche moralische Prämisse stammen. Die eigentlich moralische Prämisse besteht in der Bereitschaft, über alle Betroffenen hinweg zu verallgemeinern und sich zu fragen, was ein Beliebiger unter ihnen akzeptieren kann. Das heißt, was jeder akzeptieren kann, unangesehen seiner Kräfteverhältnisse, der Kräfteverhältnisse. Das ist sozusagen die moralische Zutat. Und wenn ich diesen Gedanken einer positionsunabhängig akzeptablen Rechtfertigung anwende auf das Faktum unserer Interessiertheit, dann bekomme ich eine bestimmte Lösung als die gerechtfertigte. Und dann würde ich sagen, ist damit auch dem wenigstens formalen Erfordernis eines gültigen moralischen Schlusses genügt. Ob es substanziell überzeugt, dass man das so aufzieht, ist eine andere Frage, aber das ist jedenfalls mein Vorschlag. Ja, also Sie müssen sich irgendwie natürlich vorstellen, dass Sie ein Brückenprinzip brauchen, um von einem Faktum wie jeder will gleich viel haben, zu etwas moralisch Gehaltvollem zu kommen, wie dem Satz, es ist gerecht, dass jeder so und so viel kriegt. Ja? Und dieses Brückenprinzip ergibt sich für mich eben durch das Verfahren der Unparteilichkeit, das ich auf alle anwende und das damit eben nicht ein von den Kräfteverhältnissen bestimmtes Ergebnis erbringt, sondern ein davon unabhängig bestimmtes Ergebnis. Okay. Jetzt noch ein weiterer Vorschlag, wie man das Kuchenbeispiel modifizieren kann. Und jetzt greife ich kurz zurück auf eine Überlegung, die der Frankfurter Philosoph und Politikwissenschaftler Rainer Forst vorgebracht hat. Forst hat einen Aufsatz geschrieben, der heißt Zwei Bilder der Gerechtigkeit, und im Kern will Forst sagen, also Forst ist ein Schüler von Jürgen Habermas, das heißt, er vertritt eine sogenannte Diskurstheorie der Gerechtigkeit, dazu gleich mehr. Forst will jedenfalls sagen, Bilder wie das von dem zu verteilenden Kuchen führen uns systematisch in die Irre, wenn wir verstehen wollen, was das Grundproblem der Gerechtigkeit ist. Warum? Nun, ein Teil der Antwort ist, und der entscheidende Teil, so meine ich, In diesem Beispiel wird gewissermaßen autoritär vorausgesetzt, dass da eine verteilende Person oder Instanz ist. In meinem Beispiel also die Mutter oder der Vater, was Sie wollen. Und die hat sozusagen aus einem Menü möglicher Rechtfertigungsgründe diejenigen auszuwählen, die entweder Ungleichverteilung rechtfertigen oder aber uns dazu zwingen, gleich zu verteilen. Und Forst sagt nun im Kern, damit wird die entscheidende Frage der Gerechtigkeit übersprungen, nämlich die Frage, wer überhaupt in der Position sein darf, zu verteilen. Und das heißt auch, darüber zu befinden, was an wen nach welchen Regeln verteilt werden soll. Und das nennt Forst eine Frage der Macht, und seine Behauptung ist dann, die Grundfrage der Gerechtigkeit ist eine Frage der Macht und nicht der Verteilung, oder jedenfalls nicht der Verteilung in dem beschränkten Sinne, wie es das Kuchenbeispiel nahelegt. Nun scheint mir damit zunächst einmal, aber das ist jetzt also ein Einwand gegen Forsts Überlegung, noch nicht sehr viel Zusätzliches gesagt zu sein. Denn die Mutter in meinem Beispiel ist ja nichts anderes als eine zunächst einmal, also in dem ursprünglichen Beispiel, als vollkommen wohlwollend konzipierte Verteilungsagentin, die nur ein einziges Interesse hat, nämlich dass jeder möglichst einen gerechten Anteil kriegt. Und sie spielt also gewissermaßen eine rein argumenttechnische Rolle. Und der eigentliche substanzielle Kern des Gedankens war ja, wir haben, wenn wir gerecht verteilen wollen, eine begrenzte Anzahl möglicher Begründungen für ungleiche Verteilung. In meinem Beispiel waren das Bedürfnis, Beitrag und erworbener Anspruch. Und entweder einer dieser Gründe oder mehrere dieser Gründe greifen und rechtfertigen dann ungleiche Verteilung, oder aber wir müssen gleich verteilen. Und an dieser Sachlage erinnert sich überhaupt nichts daran, ob wir uns gewissermaßen eine Verteilung mit der Mutter vorstellen oder ob wir uns eine Verteilung in einem antiautoritären Frankfurter Kindergarten vorstellen, in der die Kinder das selber herausfinden. Entweder die Kinder prügeln sich, dann haben wir wieder das funktionale Äquivalent zur moralischen Lösung, oder die Kinder einigen sich unter Absehung der Kräfteverhältnisse, da sind wir wieder bei genau den gleichen Gründen, die wir hatten. Also an diesem Punkt scheint mir, hat Forst noch nichts Neues gesagt. Was er nun aber, glaube ich, eigentlich sagen will, und das berührt wieder den Punkt der Verteilung grundlegender Güter, ist, dass wir, wenn wir es mit real existierenden innerweltlichen Verteilungsproblemen zu tun haben, immer mit der Möglichkeit zu tun haben, dass bestimmte Akteure in einer Machtposition sind, in der sie Güter und Grundsätze gerechter Verteilung zu ihren eigenen Gunsten vordefinieren können. Sie haben also gewissermaßen eine Definitionsmacht, die es ihnen erlaubt, in an sich strittigen Fragen der Verteilung Vorentscheidungen zu treffen, beispielsweise zu ihren eigenen Gunsten. Und das sei sozusagen das erste Problem der Gerechtigkeit, wie man diese Vorabbegünstigung wegkriegt. Und die für Forsts Diskurstheorie, wie gesagt, ist eine Erweiterung Habermas'scher Überlegungen, kennzeichnende Lösung besteht nun einfach darin, dass man sagt, wir geben als Philosophen jetzt oder als Gerechtigkeitstheoretiker den Anspruch, gewissermaßen die Gesichtspunkte einer gerechten Lösung vollständig zu formulieren auf. Und erst recht den Anspruch, eine solche Lösung selber zu begründen zu wollen. Was wir als Philosophen dann nur noch tun können, ist, dass wir etwas Allgemeines sagen über die Bedingungen der Beratschlagung, aus der dann eine gerechte Lösung hervorgehen mag. Aber die Autorität über die Gerechtigkeit einer Lösung zu befinden, bleibt bei den Betroffenen selbst, wenn man sie sich als Argumentationsteilnehmer vorstellt. Das ist der Grundgedanke einer Diskurstheorie des Rechts und der Moral oder auch der Gerechtigkeit. Diskurs heißt in der Habermas'schen Theorie eine Reflexionsform verständigungsorientierten Handelns. Die Idee ist, nur knapp, wo wir gehen und stehen und handeln und etwas behaupten, erheben wir sogenannte Geltungsansprüche, zum Beispiel den Anspruch, dass ich das Recht habe, hier vor Ihnen zu stehen, dass Sie den Anspruch haben, von mir auf eine faire Art und Weise über Gerechtigkeitstheorien ins Bild gesetzt zu werden und dergleichen. Und es kann nun sein, dass solche Geltungsansprüche die gewissermaßen unser in der Welt sein unauffällig tragen, problematisch werden, weil jemand anfängt nachzufragen, wieso eigentlich. Und in solchen Fällen bleibt dann nach Habermas nur noch die Möglichkeit, sie mit Argumenten zu verteidigen. Und ein Diskurs nennt Habermas nun diejenige Situation, die geeignet ist, das bessere Argument bezogen auf strittige Geltungsansprüche zur Geltung zu bringen. Also eine Situation, in der, wie Habermas so schön paradoxal sagt, nur das Zwang, der zwanglose Zwang des besseren Arguments und nichts anderes zum Zuge kommt. Und jetzt ist also der Grundgedanke von Forst und anderen der: Als Gerechtigkeitstheoretiker sollen wir uns nicht den Kopf zerbrechen über substanziell gerechte Verteilungslösungen. Wir sollen uns den Kopf zerbrechen über diejenigen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit alle Betroffenen selbst herausfinden können, was dann tatsächlich in einem starken Sinne gerecht ist. Und sehr grob gesagt sind das drei Bedingungen, die dabei erfüllt sein müssen. Erstens Bedingungen der Einbeziehung aller, der Inklusivität. Jeder, der möglicherweise betroffen ist oder auch etwas zu sagen hat, muss auch die Möglichkeit haben, etwas zu sagen. Zweitens Bedingungen der Zwanglosigkeit. Niemand darf mit anderen Zwangsmitteln als mit besseren Argumenten den anderen beeindrucken. Er darf ihm also nicht zum Beispiel mit Entlassung drohen oder ihn anbrüllen oder ähnliches, was auch am OSI üblich ist. Und drittens, Bedingungen der Symmetrie. Alle sind gleich als Diskursteilnehmer. Das heißt, Machtverhältnisse sind im Austausch der Argumente ausgeschlossen. Und wenn nun diese Bedingungen der Inklusivität, der Zwangsfreiheit und der Symmetrie erfüllt sind, dann sollen Ergebnisse eines solchen Verteilungsverfahrens die Vermutung der Vernünftigkeit für sich haben, so sagt das Habermas. Und okay, jetzt könnte man also sagen, der von Habermas und Forst vertretene Grundgedanke ist der, jetzt wieder in meiner Sprache gesprochen, das grundlegende Gut der verteilenden Gerechtigkeit ist die Macht zu definieren, was gerechte Verteilung von irgendetwas anderem bedeutet. Es ist die Definitionsmacht über Fragen gerechter Verteilung. Und das ist natürlich selbst eine Frage gerechter Verteilung, denn die Möglichkeit, in Diskursen mehr oder weniger seine Argumente vorzubringen, ist ja selbst ein zu verteilendes Gut. Sodass man also jetzt sagen sollte, meines Erachtens, wir sollten im Sinne der Diskurstheorie bei der Verteilung von Gütern in erster Instanz darauf achten, dass das Gut der Definitionsmacht über gleich welche Fragen der Verteilung gerecht verteilt ist. Und aber wiederum, wenn dann die Verteilung selber strittig wird, wenn man sich also wieder auf die substanziell inhaltliche Ebene begibt, dann steht man im Kern wieder vor den Fragen, die ich vorhin vereinfachend aufgefächert habe, nämlich sprechen Bedarf, Leistung, Beitrag, was auch immer, für eine Abweichung von Gleichverteilung oder ist die Gleichverteilung das gerechte Verteilungsverfahren? Also in diesem Sinne, glaube ich, kann man sagen, die diskurstheoretische Kritik an dem Paradigma gerechter Verteilung, wie ich es jetzt anhand des Kuchenbeispiels eingeführt habe, diese Kritik hebt zwar einen wichtigen Gesichtspunkt hervor, nämlich den Gesichtspunkt der Rolle der Definitionsmacht in Verteilungskonflikten. Sie ändert aber nichts, glaube ich, an dem Grundsachverhalt, um den es mir hier geht. Sie ist also keine substanzielle Alternative, wenn wir etwas mehr über Fragen gerechter Verteilung sagen können. Nun ist kennzeichnend für eine Theorie wie die Forstsche oder auch die Habermasche, dass sie einen gewissen Hang dazu hat, unter den Beziehungen, die Menschen zueinander eingehen, vor allem die Beziehungen, die sie als Bürgerinnen und Bürger in politischen Öffentlichkeiten miteinander eingehen, hervorzuheben. Weil politische Öffentlichkeiten im Habermaschen Verständnis diejenigen Schauplätze sind, an denen wir unter anderem über Fragen der Gerechtigkeit miteinander streiten. Und Habermas fragt sich danach, wie dieser Streit möglichst stark von Argumenten und möglichst wenig von Manipulation, Zwang, Bargaining und dergleichen bestimmt sein kann. Und das bedeutet nun zugleich, dass in Theorien dieser Art eine gewisse Neigung besteht, unter den grundlegenden Rechten, die wir für uns beanspruchen, die politischen Beteiligungsrechte zu privilegieren. Eine gewisse Neigung. Ich will jetzt nicht in die Einzelheiten der Habermasschen Rechtstheorie einsteigen, aber es ist in der Logik dieser Position angelegt, dass unter ihnen die Rechte zu wählen und vor allem die Rechte in Öffentlichkeiten mitzureden und Herrschaftsansprüche effektiv anzufechten, dass diese Rechte ein ganz grundlegendes oder das grundlegende Gut gerechter Verteilung sind. Eben weil von diesen Rechten und der Möglichkeit ihres effektiven Gebrauchs die Entfaltung von Definitionsmacht in Verteilungskonflikten abhängt. Also wir sind jetzt wieder bei der Frage, was ist das oder was sind die grundlegenden Güter gerechter Verteilung? Und die Behauptung solcher republikanischer oder radikaldemokratischer Konzeptionen wie der Habermasschen Diskurskonzeption oder der Forstschen Konzeption ist eben, diese grundlegenden Güter bestehen in politischen Beteiligungsrechten, die uns Möglichkeiten effektiver, diskursiver Anfechtung von Machtansprüchen in allen möglichen Verteilungsfragen verschaffen. Und jetzt kann man dagegen eine Auffassung setzen, die man im Sinne dieses eher dogmatischen Streits vielleicht mit einer eher liberalen Grundposition verbindet. Dieser eher liberalen Auffassung zufolge gibt es ja noch andere grundlegende Rechte und sie sind möglicherweise wichtiger oder wenigstens genauso wichtig wie unsere politischen Rechte. Und das sind Rechte, die wir im Interesse an persönlicher oder auch privater Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung gebrauchen können. Rechte, die uns zum Beispiel dahingehend schützen, dass wir unsere sexuellen Präferenzen, unsere Vorlieben für bestimmte Berufswege, unsere religiösen oder areligiösen Gewissensüberzeugungen möglichst frei von Zwang und Diskriminierung verfolgen können. Oder Rechte, die uns bestimmte Sicherheiten für Leib und Leben geben, gegenüber unseren Mitmenschen, aber auch und vor allem gegenüber dem Staat, der ja versucht sein könnte, uns etwa ohne faires Verfahren zu verhaften, einzusperren, zu bestrafen und dergleichen. Oder auch solche Rechte, die es uns möglich machen, von unseren übrigen Rechten auch dann einen effektiven Gebrauch zu machen, wenn wir beispielsweise noch kleine Kinder sind, wenn wir krank oder behindert sind, wenn wir sehr alt sind oder sonst wie in einer Situation sind, in der wir ohne fremde Hilfe und gesellschaftliches Entgegenkommen unsere Rechte gewissermaßen nicht effektiv nutzen können, sondern sie nur auf dem Papier stehen haben. Also auf diese Weise kann man nun den üblichen Katalog von Freiheitsrechten, von Schutzrechten und auch von gewissen sozialen Leistungsrechten, so meine ich, ganz gut begründen und sagen, sie schützen jeweils basal bedeutsame Interessen, etwa das letztlich für uns wesentliche Interesse daran, so leben zu können, wie wir selbst es für richtig halten und also uns selbst zu bestimmen und dabei möglichst gute Aussichten zu haben, dass unser Leben auch gelingt, dass es also nach unseren eigenen Vorstellungen vom Guten auch ein gelingendes Leben ist. Rechte sind also sowohl, was die politische Dimension der Ermöglichung öffentlicher Teilnahme und Mitwirkung bei Wahlen angeht, als auch was die gleichsam persönliche Dimension des Schutzes und der Förderung eines selbstbestimmt gelingenden Lebens für jeden angeht, ein ganz offensichtlich wesentliches Verteilungsgut. Man könnte auch sagen, sie sind ein grundlegendes Verteilungsgut. Und nun lautet eine moderne Grundüberzeugung, dass eben weil bestimmte Rechte grundlegend bedeutsam sind, die einzig legitime Verteilung dieser Rechte die egalitäre Verteilung ist. Eine spezifisch moderne Auffassung von gerechter Verteilung beginnt also mit der Überzeugung, dass wenigstens die grundlegenden Rechte immer gleich verteilt sein müssen. Wir können uns demnach für Güter anderer Art, Kuchenstücke, Einkommen und Vermögen, Besetzung von irgendwelchen Ämtern und so weiter, eine ungleiche Verteilung vorstellen oder es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, weil man zum Beispiel Professuren nur ungleich verteilen kann oder Kanzlerämter oder sowas. Aber die grundlegenden Rechte können wir uns legitim nur noch gleich verteilt vorstellen. Und warum? Nun eben, weil sie in diesem Verständnis grundlegend bedeutsam sind, weil von der Frage, habe ich gleiche Rechte oder nicht, eben wesentlich abhängt, wie die anderen Güter, die für mich zur Verteilung in Frage kommen, für mich verteilt sein könnten oder welchen Einfluss ich auf ihre Verteilung nehmen könnte. Und darin liegt nun aber ein systematisch wichtiger zusätzlicher Gesichtspunkt. Ich denke, Rechte sind nicht einfach Gegenstände möglicher Verteilung wie alle anderen, sondern mit der Verteilung von Rechten, und Rechte sind nichts anderes als gültig begründete, in diesem Fall moralisch begründete Ansprüche darauf, dass andere mir gegenüber bestimmte Pflichten erfüllen. Pflichten, die mir geschuldet sind. Rechte in diesem Sinne bilden eine grundlegende Ebene der Verteilung. Und jetzt wäre meine nächste Behauptung: Auf der Ebene, auf der die Verteilung unserer Rechte geregelt wird, zeigt sich, in welchem moralischen Grundverhältnis Menschen in einer Gesellschaft oder auch in der Welt zueinander stehen. Und dann wäre jetzt die spezifisch moderne Antwort auf dieses Grundproblem der Verteilung: Nur wenn die grundlegenden Rechte gleich verteilt sind, stehen wir in dem moralischen Verhältnis zueinander, das uns gegeneinander zukommt. Was ist das für ein Verhältnis? Es ist ein Verhältnis, in dem wir alle einen Anspruch darauf haben, als einander gleich zu gelten. Und Rechte bringen zum Ausdruck, als was wir voreinander gelten. Die Gleichverteilung der Rechte bringt also zum Ausdruck, dass wir als einander Gleiche gelten. Man kann das die Ausdrucksdimension unserer Grundrechte nennen. Und es ist diese Ausdrucksdimension, die zusätzlich erklärt, über unser Interesse an den faktischen Folgen der Rechtsgleichheit hinaus, warum wir uns eine gerechte Verteilung heute nur noch im Rahmen gleicher Rechte vorstellen können. Wir heißt wir Kinder moderner, ja, aus der Aufklärung und ihren Konflikten hervorgegangener Gesellschaft. Also zumindest würde ich behaupten, ist das eine heute etwa für unsere politischen Auseinandersetzungen in der Regel als unproblematisch unterstellte Ausgangsposition. Also wir streiten über alles Mögliche. Wir streiten über Hartz IV oder kein Hartz IV, bedingungsloses Grundeinkommen oder keines, höhere oder geringere Gehälter und Boni für Manager und. Aber wir tun das im Prinzip in einem bereits als feststehend unterstellten Bezugsrahmen, der eben durch die Gleichheit unserer Grundrechte gekennzeichnet ist. Und das eben erklärt sich daraus, dass in der Gleichheit unserer Grundrechte zum Ausdruck kommt, dass wir in einem Verhältnis grundlegender Gleichheit zueinander stehen. Wir können auch sagen, wir stehen in einem Anerkennungsverhältnis als einander Gleiche zueinander. Und Rechte sind nicht einfach nur ein besonderes Gut der Verteilung. Rechte sind zugleich die Formgestalt, in der dieses moralische Grundverhältnis zum Ausdruck gelangt. Der deutsche Philosoph Ernst Tugendhat hat, um dieses Grundverhältnis zu kennzeichnen, einen Begriff gebraucht, nämlich den der Verwerfung sogenannter primärer Diskriminierung. Oder primärer Diskrimination, sollte man vielleicht der Klarheit halber sagen. Was ist damit gemeint? Primäre Diskriminierung im Tugendhat-Sinne läge vor, wenn wir von vornherein annehmen, dass einige Arten von Menschen moralisch höher stehen als andere. Wie das zum Beispiel in einem Kastensystem unterstellt wird. Wie das in einer primär geschichteten Gesellschaft, also etwa in einem feudalen System, unterstellt wurde. Die Abwesenheit primärer Diskriminierung bedeutet zum Beispiel bezogen auf unser Kuchenbeispiel Folgendes. Kein Kind könnte bei der Frage, wem ein wie großes Kuchenstück zusteht, aufstehen und sagen, ich soll das größte Stück bekommen, weil ich der Erstgeborene bin. Denn der Erstgeborene zu sein, ist ja ein bloßes Geburtsfaktum. Es ist keine eigene Leistung, es ist nichts, was man sich erworben hätte, es ist nichts, was man sich aussuchen könnte. Es ist einfach ein Faktum. Einige werden eher geboren als andere. Selbst bei eineigen Zwillingen ist das notgedrungen so. Daraus folgt nun, wenn primäre Diskriminierung einmal ausgeschlossen ist, moralisch schlechterdings nichts mehr dafür, wer welche Ansprüche erheben darf. Und deswegen kann man jetzt auch knapp sagen, wir nennen diskriminierend solche Verhältnisse und Behandlungsarten und Umgangsformen, in denen mindestens so getan wird, als sollte es so etwas wie angeborene Diskriminierung unter uns doch noch geben. Wenn sich also einige mehr oder weniger wie Herrenmenschen aufführen und anderen zu verstehen geben, sie seien Menschen oder Bürger zweiter oder dritter Klasse oder gar gänzlich minderwertig und nichtswürdig. Das nennen wir diskriminierend. Und wir sind heute gewissermaßen immer wachsamer geworden, was sozusagen die subtilen Spuren diskriminierender Verhältnisse, Denkweisen und so weiter angeht. Man darf Dicke nicht mehr dick nennen und so weiter und so fort. Aber das ist sozusagen eine mehr oder weniger naturwüchsige Folge des Grundsachverhalts, dass wir uns eine legitime Regelung unseres Zusammenlebens nur noch frei von primärer Diskriminierung vorstellen können. Jetzt kann man an diesem Punkt sozusagen unterschiedlich nervös oder wachsam sein, je nach Wertung. Aber die Abwesenheit primärer Diskriminierung findet jedenfalls ihren angemessenen Ausdruck in der Gleichheit unserer grundlegenden Rechte. Das ist, so denke ich, das egalitäre Plateau, auf dem moderne Gerechtigkeitsvorstellungen sich in aller Regel finden, egal was sie dann im Einzelnen voneinander unterscheiden. Wie sollen wir das jetzt verstehen, wenn wir daraus einen Schluss ziehen für die Verteilung anderer Güter, als es grundlegende Rechte sind? Grundlegende Rechte können nur gleich verteilt sein, sonst sind sie ungerecht verteilt. Wir werden missachtet, wenn wir unsere grundlegenden Rechte nicht als gleiche wahrnehmen können. Das heißt aber nicht automatisch, dass alle möglichen für die Moral erheblichen Güter deshalb automatisch gleich verteilt sein müssen. Es bleibt weiterhin möglich, dass wir allgemein akzeptable Gründe für eine ungleiche Verteilung anderer Güter finden können. Aber jetzt, unter modernen Bedingungen der Rechtsgleichheit aller, muss die ungleiche Verteilung gleich welcher sonstigen Güter eine zusätzliche Bedingung erfüllen. Und das ist die Bedingung, dass jeder von uns die ungleiche Verteilung anderer Güter mit seiner moralischen Gleichwertigkeit in Einklang bringen kann. Ein Beispiel. Jemand ist chronisch krank. Er braucht, um ungefähr das gleiche Level an Lebensqualität zu erreichen wie ein Gesunder, besondere, teure Medikamente. Wir erwägen, ihm diese Medikamente über Steuermittel zu sponsern. Oder er braucht, um an einem Arbeitszusammenhang ebenso teilnehmen zu können wie ein Gesunder, besondere Arbeitspausen. Wir erwägen ihm, diese Pausen einzuräumen. Warum? Weil wir wollen, dass er effektiv in den wesentlichen Hinsichten, sich privat und persönlich entfalten zu können, seinen eigenen Vorstellungen vom Guten effektiv nachgehen zu können und so weiter, gleich gut dasteht wie irgendein anderer auch. Weil es natürlich moralisch willkürlich wäre, wenn jemand aufgrund des Faktums einer Krankheit oder auch einer Behinderung schlechter wegkäme, unnötig geringere Möglichkeiten hätte als irgendein anderer. Und das kann man nun mit einer Unterscheidung des amerikanischen Rechtsphilosophen Ronald Dworkin damit auf den Punkt bringen, dass wir in jedem Fall wollen, dass alle als Gleiche gelten, dass wir aber deswegen nicht in jedem Fall wollen, dass alle gleich behandelt werden. Denn die gleiche Behandlung kann dann eine ungerechte Behandlung sein, wenn moralisch erhebliche Unterschiede zwischen den Personen vorliegen. In unserem Fall, einen chronisch Kranken und einen Gesunden, eine Schwangere und eine Frau ohne Schwangerschaft, einen Schwerarbeiter und eine Sekretärin und so weiter und so weiter und so fort. In allen Belangen stur und mechanisch gleich zu behandeln, bedeutet der einen Seite Unrecht zu tun. weil wir ihre besondere Belastung, ihre besondere Bedürftigkeit, ihre besondere Verwundbarkeit nicht gebührend berücksichtigen. Deshalb sagt Dworkin, für uns ist die Grundnorm die der Beachtung, der Behandlung, der Einbeziehung aller als einander Gleiche. Die Gleichbehandlung aller kann sich daraus ergeben. Und im Falle der Rechte, der Verteilung grundlegender Rechte, ergibt sie sich, wenn meine Behauptungen richtig waren, automatisch. Die Gleichverteilung oder Gleichbehandlung ist dennoch nur abgeleitet bedeutsam. Dworkin sagt derivativ, abgeleitet. Denn die grundlegende Art der Gleichheit ist die Behandlung eines jeden als eines Gleichen. Und das bedeutet natürlich auch für strittige Fragen wie die der Quotierung oder der Affirmative Action, dass derjenige, der für solche ungleiche Behandlung eintritt, damit zeigen muss, dass sie nötig ist, damit effektiv alle als Gleiche gelten können. Gelingt ein solcher Nachweis, dann ist eine Abweichung von gleicher Behandlung nicht diskriminierend im negativen Sinne, sondern sie ist eine besondere Methode, die erforderlich ist, um effektive Diskriminierung zu verhindern. Jetzt muss ich mal pausieren, deswegen die Frage an Sie. Haben Sie dazu Kommentare oder Nachfragen? Ja, man. Ja, ich denke. Nein, ich denke, man kann analog auch etwa besondere Beiträge oder Leistungen im Input- oder Output-Sinn dieses Wortes als Gesichtspunkte erwägen. Die bedeuten, also zum Beispiel, also vereinfacht unterstellt, zwei Personen haben genau die gleichen Voraussetzungen, eine bestimmte Leistung zu bringen. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist, dass der eine eine Präferenz für Muße hat und der andere eine Präferenz, sich einzubringen. Dann könnte man argumentieren, wenn derjenige mit der Muße-Präferenz genauso viel rauskriegt von dem Erwirtschafteten, wie der, der zu dem Erwirtschafteten beigetragen hat, dann würde der eine den anderen gleichsam ausbeuten. Und dann würde er nicht als ein Gleicher behandelt. Ja? Also so sähe eine typische, eher leistungs- oder beitragsbezogene Begründung für Abweichung von Gleichverteilung aus. Das ist also genauso möglich. Ja? Naja gut, aber letzten Endes stehen wir doch als Bürgerinnen und Bürger oder als politische Menschen alle vor der Frage, welche Verteilungsverhältnisse wir voreinander rechtfertigen können. Und wenn es faktisch immer so ist, dass dabei bestimmte gesellschaftliche Kräfte ein besonderes Sagen haben, dann ändert das ja nichts daran, dass wir im Prinzip alle mitverantwortlich sind dafür, wer dieses Sagen behält. Und von daher weiß ich jetzt nicht genau, worauf der Einwand hinauslaufen sollte, außer darauf, dass man eben wachsam ist dafür, das ist ja sozusagen Rainer Forsts Punkt, das mit der Position zu definieren, was an wen wie verteilt werden soll, eben auch eine ganz grundlegende Macht einhergeht. Ach so. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, Sie bedürfen einer Begründung, das ist richtig. Also bisher habe ich nur versucht zu erläutern, was die Abwesenheit primärer Diskriminierung und was Rechtsgleichheit meinen. Ich habe noch immer nichts darüber gesagt, worauf Sie mich immer drängen, was Sie letztlich rechtfertigt und ob Sie überhaupt letztlich gerechtfertigt sind oder ob Sie einfach unserem nicht weiter begründbaren Wollen entspringen. Das wäre ja auch möglich. Ja? Und diejenigen, die zum Beispiel sagen, die Menschenrechte sind eine fixe Idee des Westens und es wäre Menschenrechtsimperialismus, sie dem Rest der Welt anzudienen, die würden natürlich sagen, dass für die Menschenrechte außer den Zufälligkeiten unseres geschichtlichen Gewordenseins auch nichts weiter spricht. Und da ich nicht dieser Ansicht bin, müsste ich dann sagen, was das begründet. Das will ich auch später andeutungsweise noch machen. Aber jetzt bin ich sozusagen in der Vorstufe der Erläuterung, was es überhaupt meint. Und natürlich kann man jetzt im Übrigen mit Bezug auf das Menschen- und Grundrechtsverständnis, sagen wir jetzt mal etwas platt und blöde, des Westens, auch Versuche, eine Art Entwicklungslogik nachzuzeichnen, finden. Ein sehr prominenter Fall dafür ist, was der englische Sozialhistoriker T.H. Marshall unter dem Begriff der Citizenship, was man vielleicht aktive und effektive bürgerschaftliche Beteiligung nennen könnte, versucht hat zu zeigen. Marshall hat in einer berühmten Studie über Citizenship zu zeigen versucht, dass wir aus einer Art inneren Logik oder normativen Nötigung heraus einmal angefangen haben, bestimmte grundlegende Rechte auf bürgerliche Freiheiten und Sicherheiten zu formulieren. Habeas corpus, grundlegende Freiheitsrechte im privaten Sinn und so weiter. Dass wir dann dazu getrieben wurden, diese Rechte auch durch gleiche politische Teilnahmerechte zu umgeben und zu unterfüttern. Weil private Rechte und Freiheiten ohne effektive politische Gleichheit gewissermaßen bloß gestundet sind. Und dass wir dann auf demselben Entwicklungspfad weitergetrieben wurden zur Anerkennung auch sozialer Grundrechte. Weil eben die sozialistischen Bewegungen uns gezeigt haben, dass Menschen, die zum Beispiel keine grundlegende Schulausbildung genossen haben, das ist Marshalls Beispiel, oder die nicht wohnen, sondern nur hausen, oder die um das ihr täglich Brot kämpfen und fürchten müssen, dass diese Menschen eben auch nicht effektiv von ihren Rechten Gebrauch machen können. Also das ist ein Versuch, zunächst ganz immanent nachzuweisen, dass, wenn man mal auf dem Gleis des Geltenlassens grundlegender Rechte ist, man dann gleichsam von einer Rechtskategorie zu einer weiteren getrieben wird, sodass man etwa die auch für das Menschenrechtsverständnis oft vorgeschlagene Trias von sogenannten Freiheitsrechten, sogenannten politischen Teilnahmerechten und sogenannten sozialen Teilhabe- oder Anspruchsrechten rechtfertigen kann, aus einer solchen normativen Nötigung zum Übergang von einer Kategorie zur anderen hervorgegangen. Ob das in der Realität scheitert, kann sein, muss nicht sein. Aber was Sie, glaube ich, bei diesem Verständnis von normativem Konflikt wieder voraussetzen, ist die Präsumption der Gleichheit selbst. Sie sagen nämlich, im Prinzip muss jemand, wenn er eine ungleiche Verteilung will, dies rechtfertigen. Und diese Rechtfertigung führt uns sehr schnell auf strittige Fragen. Ja? Weil wir zum Beispiel konkurrierende Ansprüche haben. Das Geld, das wir für Kranke oder fürs Gesundheitssystem ausgeben, können wir nicht mehr ausgeben, um zum Beispiel den polizeilichen Schutz für Frauen nachts auf der Straße zu optimieren und was sie wollen. Und insofern wird man wahrscheinlich bei realistischer Betrachtung sehr schnell dahin kommen, der demokratischen Gleichheit ein hohes Gewicht zu geben, gerade weil wir immer wieder vernünftigerweise geteilter Meinung darüber sind, was im Einzelnen die gerechte Verwendung von Mitteln ist. Aber erstens ist das nicht immer so, sondern es ist nur so, wenn wir sozusagen die ganz elementaren Probleme mal wegdenken. Und dass man in Haiti heute zunächst einmal Aufbau sozialer Infrastruktur und medizinische Grundversorgung betreibt, bevor man wieder Opernhäuser finanziert, scheint irgendwie evident. Ja. Wenn man davon mal absieht, wird es dann eben sehr wichtig, dass man auch mit der jederzeitigen Möglichkeit vernünftiger Meinungsverschiedenheiten unter verantwortlich urteilenden Bürgern fair umgeht. Und deswegen ist demokratische Gleichheit so wichtig. Aber das ändert nichts, finde ich, an dem logisch verankerten Gesichtspunkt des Vorrangs der Gleichheit, sondern es setzt ihn voraus. Also die Kompliziertheit der Streitigkeiten wird nur verständlich, wenn wir uns das als Hintergrund schon mitdenken. Okay, soweit. Und jetzt komme ich endlich zu Ihren Fragen, also zu der Frage, was kann man denn eigentlich zugunsten dieser Geschichte sagen? Was wir jetzt haben, wenn Sie mir hier folgen möchten, ist eine Unterscheidung in der Rede von Gleichheit. Wir haben erstens die Behauptung, dass in einem ganz formalen Sinne Fragen der gerechten Verteilung, die Grundfragen der Gerechtigkeit sind, wobei insbesondere Fragen der Verteilung grundlegender Güter vorrangig sind. Und dass wir für Fragen gerechter Verteilung die Gleichverteilung als eine Art natürliche Ausgangsposition oder auch Rückfallposition, das läuft aufs Gleiche hinaus, haben. Diese Aussage ist aber völlig formal, was man deswegen erkennen kann, weil zum Beispiel Aristoteles ungefähr diese Auffassung vertreten hat, wenn auch nicht auf genau dem gleichen Begründungsweg, so doch im Ergebnis. Aristoteles war aber nicht der Ansicht, dass das, was ich jetzt mit tugendhaft primäre Diskriminierung genannt habe, unzulässig sei. Im Gegenteil. Aristoteles war der Auffassung, Menschen sind von Geburt an ungleichwürdig und es gibt sogar geborene Sklaven. Also Menschen, die als belebte Werkzeuge überhaupt keine eigenen Ansprüche geltend machen können und deswegen also auch moralisch kein eigenes Sagen haben. Wie kann es jetzt sein, dass jemand wie Aristoteles sagt, und das sagt er ausdrücklich, der Inbegriff der besonderen Gerechtigkeit ist die Gleichheit und gleichzeitig der Ansicht sein kann, Menschen sind substanziell ungleich, nämlich ungleich wert oder würdig. Und Aristoteles meint deswegen, die gerechte Verteilung ist immer die geometrisch proportionale Verteilung nach Maßgabe unserer ungleichen Würdigkeit. Genau diese Möglichkeit ist mit dem Wegfall primärer Diskriminierung ausgeschlossen. Aber warum? Kann man das begründen oder ist es bloß ein Zufall? Bekannt ist ja die Behauptung, das liegt an bestimmten Besonderheiten des jüdischen, also heute sagt man politisch korrekt, bitteschön, des jüdisch-christlichen Traditionsstroms. Ja? Also jeder, der Muslime diskriminieren will, muss sagen, jüdisch-christlicher Traditionsstrom. Und wer Muslime verteidigen will, muss sagen, muslimisch-jüdisch-christlicher Traditionsstrom, was auch immer. Im jüdisch-christlichen Traditionsstrom schwimmt mit der Gedanke der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. In der Stoa, am Seitenstrang dieses Traditionsstroms, wenn man weiter so flusshaft reden will, findet sich der Gedanke der Menschenwürde vorgeprägt. Menschen sind Bewohner in einem Vernunftreich und insofern würdig und gleich. Und das sind so Dinge, die findet man in einer bestimmten Tradition, aber man findet sie vielleicht nicht in der Traditionsbildung bestimmter Zulu-Völker oder Maasai oder Eskimos oder was auch immer. Das mag so sein, das muss aber nicht so sein. Es gibt keine Garantie, dass der Konfuzianismus, der Buddhismus und alle anderen menschenprägenden, umfassenden Weltsichten oder auch Religionen alle irgendwie an diesem Punkt, dass die Menschen einen gleichen Wert, eine gleiche Würde haben, konvergieren. Und jetzt kann man fragen, inwiefern ist über dieses unbestreitbare Faktum geschichtlicher Zufälligkeit oder Kontingenz hinaus etwas zugunsten der Idee unserer substanziellen Gleichheit zu sagen, sodass man also behaupten könnte, dass wir heute von der Gleichheit aller ausgehen, ist nicht einfach eine geschichtliche Fundsache. Wir sind halt so, wie Richard Rorty im Grunde dann sagen würde, sondern es ist ein wenigstens teilweise am Leitfaden formaler Überlegungen zur Gerechtigkeit vernünftig nachvollziehbarer Lernprozess und das Ergebnis eines solchen Lernvorganges. Also inwiefern haben wir nicht einfach nur qua Geburt in einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten gesellschaftlichen Umfeld den Gedanken der Gleichheit aller aufgeschnappt? Inwiefern können wir ihn auch vernünftig rechtfertigen gegenüber Skeptikern, Zweiflern, Gegnern und so? In Teheran und anderswo. Und dazu will ich jetzt und in der folgenden Vorlesung ein paar Überlegungen anstellen, wobei ich Folgendes vorwegschicken will. Vielleicht machen wir wieder bis 10 vor und dann haben Sie eine Ruhe von mir. Ich glaube nicht, dass der Versuch einer sogenannten philosophischen Letztbegründung unserer substanziellen Gleichheit als Menschen gelingt. Solche Versuche, wie sie in Deutschland etwa der Philosoph Karl Otto Apel unternommen hat, wie sie in einer etwas abgeschwächt soziologisch relativierten Form auch Habermas unternommen hat, solche Versuche scheitern meines Erachtens. Und man kann nun daraus den Schluss ziehen, ein Skeptiker zu sein, wie es letztlich jemand wie Richard Rorty, ein amerikanischer Pragmatist war, der meinte, na gut, dann wollen wir halt einfach als Gleiche miteinander leben, das ist dann so, das so ist unsere Identität. Und relativ dazu finden wir Gesellschaften, die egalitär sind, besser als solche, die es nicht sind. Also Dänemark besser politisch geordnet als den Iran und so. Und ich denke nun, dass diese Alternative von Letztbegründung oder gar keine Begründung einfach eine unzulängliche Alternative ist. Weil, glaube ich, die wirklich interessanten Begründungen, wenn es um solche Fragen geht, dazwischen liegen. Also wir können, glaube ich, gute Gründe finden, die uns sozusagen zu Recht glauben machen, dass wir hier etwas gelernt haben, dass wir zum Beispiel gelernt haben, dass Frauen nicht weniger wert sind als Männer, ohne dass wir dafür vielleicht so etwas wie eine philosophische Letztbegründung vorbringen können. Begründungen substanzieller Gleichheit müssen also keine Letztbegründung sein. Eine Letztbegründung, etwa wie Karl Otto Apel sich das vorgestellt hat, ist Folgendes. Wann immer ich überhaupt nach einer Begründung suche, also nach rechtfertigenden Gründen, die für etwas sprechen könnten, frage, stehe ich bereits notwendigerweise auf dem Standpunkt der Vernunft. Denn das Fragen nach rechtfertigen Gründen ist nichts anderes als das Stehen auf dem Standpunkt der Vernunft. Wenn ich darauf reflektiere, mich darauf zurückbeziehe, was es heißt, auf dem Standpunkt der Vernunft zu stehen, stoße ich auf die Unhintergehbarkeit bestimmter Ansichten. Und eine Letztbegründung wäre, jeder, der überhaupt auf dem Standpunkt der Vernunft steht, steht damit der Sache nach auf dem Standpunkt moralischer Gleichwertigkeit aller. Das wäre eine Letztbegründung. Und ich glaube nicht, dass so etwas gelingt, ohne das jetzt im Einzelnen Ihnen vorführen zu wollen. Ich will aber ein paar Varianten nennen, in denen dieser Gedanke zumindest herumgeistert und zumindest andeuten, warum Sie mich nicht recht überzeugen. Ich will anfangen heute noch kurz mit, oder lassen wir das. Ich will Sie jetzt noch abschließend noch mal fragen, ob Sie jetzt noch mal Kommentare oder Anmerkungen haben zu dem, was ich zuletzt gesagt habe. Dann fange ich mit diesem ganzen Begründungskram nächste Woche frisch an. Haben Sie dazu noch Fragen oder Bemerkungen? Sie haben ein vorrangiges Bedürfnis, aus dem Saal zu kommen. Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Naja. Ah ja, okay. Was denn in Aachen?
Ja,
auch in Vergangenheit. Schön, danke.
Vergangenheit auch.
Ja, ja. Ah ja. Sehr schön, danke.
Heute hat jemand
die Sprechung nachgefragt,
ich glaube, ich habe dann keinen.